Etty Kompakt. Was wirklich wirkt im Unterricht. Der Podcast zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Miada.
Über 800 Meta-Analysen hat er 2008 zu einer einzigartigen Studie zusammengefasst. Der neuseeländische Pädagoge John Hattie, dessen Buch Visible Learning Standards setzte in der Debatte über die Wirkung von Schule und die Frage, was die Wissenschaft tatsächlich über das Lernen weiß. Der Augsburger Schulpädagogikprofessor Klaus Zierer hat Visible Learning nicht nur ins Deutsche übersetzt, er interpretierte es auch für das deutsche Schulsystem. Dieses Frühjahr ist Hatties Visible Learning 2.0 erschienen. Die Gelegenheit für Brandenburgs Bildungsministerium und das neue Landesinstitut für Schule und Lehrkräftebildung Libra, Klaus Zierer, um ein Best-of zu bitten. Hattie Kompakt, was wirklich wirkt im Unterricht. 9 Kapitel über die wichtigsten Faktoren für gelingenden Unterricht. Mein Name ist Jan-Martin Viada, ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und dies ist der Podcast zu Kapitel 7. Kerngeschäft der Lehrerinnen und Lehrer, Unterricht. Hallo Herr Zierer.
Hallo Herr Viada.
Wenn man sich anschaut, was dieses Kerngeschäft von Lehrerinnen und Lehrern, der Unterricht, ausmacht, da findet man erstmal in Ihrem Kapitel sehr viele unterschiedliche Faktoren, die Sie dort behandeln. Woran liegt das? Weil es einfach ein so komplexes Kerngeschäft gibt, dass man das nicht auf einzelne Faktoren herunterbrechen kann?
In der Tat. Gerade der ganze Bereich des Unterrichts ist einer der am stärksten erforschten. Also ich glaube, in der Summe sind es fast die Hälfte der Meta-Analysen, die sich damit auseinandersetzen. Folglich gibt es auch fast die Hälfte der Faktoren, die sich mit Aspekten von Unterricht auseinandersetzen. Und damit zeigt sich schon sehr deutlich, dass das Kerngeschäft des Lehrers, der Lehrerin kein einfaches Geschäft ist, sondern hochkomplex. Die Komplexität liegt auch auf der Hand, wenn man sich vorstellt, dass hier 30 Personen miteinander interagieren, verschiedene Bedürfnisse haben, verschiedene Interessen haben. Und durch diese Komplexität der Interaktion steigt auch die Komplexität des Unterrichtens. Und das spiegelt sich eben in der Vielzahl an Forschungen wider, die wir hier finden können.
Und sicherlich auch die Bedeutung des Unterrichtens. Gibt es überhaupt etwas Wichtigeres, was Lehrer tun können als unterrichten?
Ich bringe es immer gerne auf den Punkt und sage, dass der Ort der Bildung der Unterricht ist, denn dort findet Bildung statt, dort findet Lernprozesse statt, dort finden Lehrprozesse statt. Und wenn beides gelingt, findet auch eine bildungswirksame Interaktion letztendlich statt und kommt zu Bildungsprozessen. Und in der Tat, das ist der entscheidende Punkt, auf den wir immer wieder zurückführen müssen in der Debatte.
Wenn wir uns jetzt einige der Faktoren anschauen, wir müssen sie nicht alle durchgehen, es lohnt sich wirklich, in das Buch hineinzuschauen, sich die einzelnen Faktoren anzuschauen, ist für mich ganz zentral natürlich Ziele. Das heißt, der Unterricht muss Ziele haben. Und das ist entscheidend. Jetzt würde ich erstmal sagen, das klingt trivial. Natürlich haben Lehrpersonen Ziele, aber vielleicht können Sie sagen, was genau gemeint ist.
Ja, Ihre Einschätzung findet man auch häufig, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen darüber spricht, dass manche Ergebnisse in diesem Bereich auf den ersten Blick trivial wirken, weil logisch, der Lehrer, die Lehrerin sollte sich über Ziele Gedanken machen. Wenn wir aber in den Unterrichtsalltag schauen, müssen wir leider feststellen, dass die Trivialität halt keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass manchmal Lehrpersonen durchaus sagen, naja, die Ziele stehen im Lehrplan oder ich habe mein Schulbuch, wo irgendwie auch Ziele formuliert sind, deswegen mache ich mir keine Gedanken mehr damit und lasse das laufen. Und das ist eigentlich das Fatale daran, dass wir was selbstverständlich nehmen, aber uns dann damit nicht mehr auseinandersetzen. Und gerade bei den Zielen wird es recht schon deutlich, dass es durchaus Unterschiede gibt, wie ich mich mit Zielen auseinandersetze. Mache ich das sehr oberflächlich? Beziehe ich diese Ziele nicht auf die Lernvoraussetzungen meiner Schülerinnen und Schüler? Versuche es auch nicht so zu formulieren, dass ich am Ende sichtbar machen kann, ob die Ziele erreicht sind? Dann verpufft dieser Effekt und der ganze Bereich Ziele hat keine Wirkung auf Unterrichtsqualität. Anders aber, wenn ich mir klar Gedanken mache, was heißt denn eigentlich herausfordernde Ziele, um die es hier ankommt, dass die Ziele eben nicht so leicht sind und nicht so schwer sind, sondern genau im Bereich der Herausforderung sich bewegen, dann wird es notwendig sein, dass ich die Lernvoraussetzungen meiner Schülerinnen und Schüler genau kenne, weil erst dann ich diese Passung herstellen kann, dass die Ziele nicht so leicht und nicht so schwer sind. Und das hat dann auch Folgen darauf, wie ich diese Ziele formuliere. Wir unterscheiden beispielsweise gern diese zwei Ebenen bei der Zielformulierung, dass ich auf der einen Seite Ziele auf der Ebene des Oberflächenverständnisses formuliere, wo es darum geht, was muss der Lernende am Ende des Unterrichts einfach wissen, um sozusagen erfolgreich diesen Unterrichtsbesuch zu haben. Und auf der anderen Seite unterscheiden wir dieses Tiefenverständnis, wo es dann darum geht, dieses Wissen zu reflektieren, wo es mehr um die Verstehensprozesse geht, wo es auch mehr um das Anwenden dieses Wissens geht. Und diese Differenzierung in diese zwei Bereiche, Oberflächenverständnis auf der einen Seite, Tiefenverständnis auf der anderen Seite, ist bereits ein ganz entscheidender Punkt, um diese Ziele klar zu machen, transparent zu machen und auch bildungswirksam in den Unterricht einzubauen.
Wie hängt damit der andere Faktor Artikulation zusammen, der eine sehr gute Wirkung hat, eine sehr hohe Aussagekraft auch hat? Da scheint es für mich durchaus enge Beziehungen zu geben zwischen diesen Begriffen.
Ja, das ist das Hochspannende in diesem Bereich, dass eigentlich alle Faktoren ganz stark miteinander interagieren, dass man keinen eigentlich isoliert betrachten kann. Und der Faktor der Artikulation geht in den Bereich der Zeitgestaltung hinein. Also klassischerweise kann man diese ganzen Faktoren, die in diesem Bereich Unterricht sind, unterteilen in Ziele, Inhalte, Methoden, Medien, Raum und Zeit, also das klassische Entscheidungsfelder aus der allgemeinen Didaktik. Und beim Artikulationsfaktor wird eben besonders deutlich, dass wir uns auch bei der zeitlichen Gestaltung des Unterrichts Gedanken machen müssen. Wir finden häufig so eine Einteilung, dass man sagt, Einleitung, Hauptteil, Schluss einer Unterrichtsstunde, die sehr weit verbreitet, gleicht aber mehr einem Deutschaufsatz als einer durchdachten Unterrichtsstunde. Und deswegen auch hier, wenn ich mir nicht mehr Gedanken mache, verpufft diese Planungsüberlegung sehr schnell, sondern ich muss genau überlegen, was heißt denn eine pädagogisch durchdachte Stunde? Wie kann ich bildungswirksam die Zeit so einteilen, dass sie für den Lernenden, für die Schülerinnen und Schüler bildungswirksam wird? Und da kann man verschiedene Stufen unterscheiden. Ich bringe in diesem Buch das sogenannte Aviva-Modell, wo es also im ersten Schritt darum geht, die Aufmerksamkeit zu erzeugen, was ja nichts anderes bedeutet, wie das Interesse fürs Thema zu wecken, wie die Lernvoraussetzungen ein Stück weit sichtbar zu machen, also um den Lernenden aufzuschließen für das Ziel, das dann kommt. Dann kommt V für Vorwissen aktivieren, wo es also genau nochmal um diese Passung geht, dass die Aufgaben nicht so leicht und nicht so schwer sind. Gefolgt vom I für informieren, wo dann also diese Inputs kommen, wo neue Inhalte dazukommen, wo der Lernenden sozusagen etwas Neues erfährt, wo auch vielleicht seine bisherigen Konzepte in Frage gestellt werden, wo er irritiert wird, wo er zum Nachdenken angeregt wird. Es folgt dann das zweite V für die Verarbeitung, wo es also darum geht, das Neue mit dem Vorhandenen zu verbinden, zu kombinieren, zu reflektieren. Und der letzte Schritt, das zweite A von diesem Aviva, A für Auswerten, meint dann im Kern, dass wir uns nochmal auseinandersetzen über den Unterricht, reflektieren, was ist gut gegangen, was ist schlecht gegangen, welche Kompetenzen habe ich neu erworben, was sind meine nächsten Schritte für die nächste Stunde, wo muss ich vielleicht noch mehr vertieft drangehen, sodass man eben an dieser zeitlichen Struktur auf einmal erkennt, es ist nicht nur eine chronologische Abfolge von etwas, was passiert, sondern es ist stark vernetzt mit anderen Faktoren, mit den Lernvoraussetzungen, mit der Zielklarheit, auch mit der Methodenwahl im Weiteren. Und dieses Verständnis zu transportieren, ist aus meiner Sicht der ganz entscheidende, wenn wir hier erfolgreich unterrichten wollen.
Dieses Verständnis, es geht eben nicht um einzelne Faktoren, es geht um das Große und Ganze, da sollten wir gleich drüber sprechen. Aber einen Faktor möchte ich mir unbedingt noch rausnehmen, weil der so ein bisschen schillernd ist. Wir haben auch schon so ein bisschen gesprochen über den Raum. Und ein Faktor, der vorkommt in diesem Kapitel, ist das offene Klassenzimmer, wobei es da oftmals, schreiben Sie, auch Missverständnisse gibt, was gemeint ist. Vielleicht können Sie da gleich was zu sagen, aber interessanterweise feststeht auch, es gibt, glaube ich, nur einen ganz, ganz leicht positiven, auf jeden Fall unterdurchschnittlichen Effekt, den der Faktor hat. Also im Grunde die Erwartung, dass das offene Klassenzimmer, dass das eine sinnvolle Maßnahme oder ein sinnvoller Faktor sei, den kann man hinterfragen. Aber vielleicht fangen wir damit an, dass Sie erstmal erklären, was genau das offene Klassenzimmer ist.
Also das offene Klassenzimmer geht zurück auf diesen englischen Faktor Open Classroom, der in der ersten Hetty-Auflage fälschlicherweise immer als offener Unterricht übersetzt worden ist. Und das hat dann in der Debatte dazu geführt, dass viele gesagt haben, ja, der Hetty hat ja jetzt endlich bewiesen, dass der Frontalunterricht der bessere Unterricht sei. Den Faktor Frontalunterricht gibt es in dem Kontext eigentlich gar nicht in der Hetty-Studie. Manche haben dann die direkte Instruktion sozusagen als falsche Übersetzung wieder als im Frontalunterricht genommen. Und an den Beispielen sieht man recht schön, dass diese Begrifflichkeiten im englischsprachigen Raum, im internationalen Diskurs, manchmal gar nicht so einfach eins zu eins in den deutschen Sprachraum zu übertragen sind, sondern manchmal ist es echt ganz wichtig, hier vorsichtig zu sein, auch klare Grenzen zu ziehen, auch die Kulturspezifik der Systeme nicht zu vergessen. Wenn wir diesen Faktor Opinion im Klassenzimmer aber anschauen, geht es zunächst mal darum, dass eine bestimmte Perspektive von Öffnung in den Blick genommen wird, nämlich die räumliche. Also was passiert im Unterricht konkret, wenn ich anstelle von frontalen Sitzordnungen Gruppentische beispielsweise installiere oder eine Bastelecke, Ruheecke, Leseecke mache oder sogar die Türen öffne, um den Gang mit dazuzunehmen im Lernprozess? Also welchen Effekt hat diese räumlich-strukturelle Veränderung auf den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern? Und das Ergebnis ist hier, Sie haben es angedeutet, unterdurchschnittlich Wegstrecke von 0,1 in etwa, also nicht allzu hoch, sodass man sagen kann, gut, der Raum als dritter Erzieher scheint ja gar nicht so bedeutsam zu sein. Und um es aber richtig einzuordnen, muss man immer auch verstehen, wie kommt denn der Effekt zustande? Also was passiert denn nach dieser räumlich-strukturellen Veränderung? Und eine der zentralen Beobachtungen aus vielen Studien, die in den USA durchgeführt worden sind zu diesen Open Classroom Konzepten, ist, dass Lehrpersonen nach dieser räumlich strukturierten Veränderung genauso unterrichten wie davor. Das heißt, sie ändern nicht die Unterrichtsverhalten. Sie nutzen beispielsweise die Gruppentische gar nicht wirklich. Sie nutzen die Bastelruhe-Leseecke nicht wirklich. Sie nutzen auch die Gänge in dieser Art und Weise nicht pädagogisch durchdacht, sondern wir können häufig beobachten, dass Lehrpersonen genauso unterrichten wie davor. Im schlimmsten Fall machen sie denselben Frontalunterricht vor Gruppentischen anstelle vor frontalen Sitzordnungen. Und damit wird recht anschaulich, dass der Raum per se ja keine Wirkung entfalten kann, sondern es kommt ja immer darauf an, wie ich als Lehrperson diese neuen Strukturen nutze, um mein Unterrichtshandeln dadurch vielleicht auch erweitere.
Das ist ja etwas, was uns immer wieder begleitet durch diesen Podcast, durch die Folgen des Podcasts. Am Ende kommt es auf die Haltung an. Es kommt darauf an, wie ich etwas umsetze, wie ich eine Methode anwende und nicht auf den Namen der Methode an sich, wenn man so möchte. Wir könnten, wie gesagt, jetzt noch weitere Faktoren anschauen, ob das Flipped Classroom wäre zum Beispiel, was ich sehr spannend fand, oder ob wir über das Feedback sprechen. Aber lassen Sie uns eher über die 7C sprechen, die Sie im Kapitel ausführlich andeuten oder ausführlich besprechen und bei denen Sie eigentlich sagen, viel wichtiger als die einzelnen Faktoren sind die 7C, weil die vielleicht, Sie haben es gesagt, die Vernetzung, das Zusammenhängen der Faktoren ganz gut beschreiben. Was, Herr Zierer, sind denn diese 7C?
Ja, vielleicht eine kleine Erläuterung noch dazu. Das zieht sich nämlich aus Forschungssicht wie ein roter Faden durch alle methodischen Faktoren hindurch, dass eigentlich in jeder Methode Potenzial steckt. Also ob jetzt das die offenen Klassenzimmer sind, ob das Feedback ist, ob das Flipped Classroom ist, ob das direkte Instruktion ist. Also wenn Sie all diese Faktoren nehmen, Sie können im Unterrichtsalltag beobachten, dass die gut gemacht werden und dass sie schlecht gemacht werden. Und um festzustellen, ja, was ist denn das, die gute Umsetzung? Was ist die erfolgreiche Implementation? Glaube ich, muss man einen Schritt zurücktreten und stärker auf die Qualitätskriterien von Unterricht schauen. Und da sind die 7C ein schönes Beispiel, um das griffig zu machen, weil nämlich die Qualität der Umsetzung wichtiger ist als die Frage, ja, welche Methode setze ich denn ein? Sodass die Conclusio auch ist, für John Hattie, na, egal ob offener Unterricht, egal ob geschlossener Unterricht, wir wollen, dass es gut umgesetzt ist, weil dann ist er bildungswirksam. Und diese gute Umsetzung kann man eben mit Modellen der Unterrichtsqualität recht schön beschreiben. Und ich greife hier diese 7C auf. Die gehen auf ein großes Forschungsprojekt, zunächst mal initiiert von der Bill und Melinda Gates Foundation in den USA zurück, wurde dann später vielfach noch weitergeführt von der Harvard-Universität, wo bis heute diese 7Cs auch evaluiert werden und daran weitergearbeitet wird. Und es ist aus meiner Sicht eigentlich das am besten empirisch untersuchte Modell, um Unterrichtsqualität sichtbar zu machen. Und die 7Cs meinen im Kern 7 Kriterien, die wir immer mitdenken sollten, wenn wir bestimmte Methode auswählen und auch umsetzen. Das erste Kriterium ist Klarheit. Das heißt, dass ich bei diesem Einsatz dieser Methode auch darauf bedacht sein muss, den Lernenden diese Methode zunächst mal zu erklären, dass sie verständlich ist und gleichzeitig aber immer auch die Zielperspektive mitdenke. Dass ich also diese Methoden nicht um der Methoden willen einsetze, sondern immer auch reflektiere, ist diese Methode geeignet, um das Ziel, das ich erfolge, damit bestmöglich umzusetzen. Das zweite Kriterium ist diese Motivierung, die wir als Qualitätskriterium sehen. Das heißt, ein guter Unterricht motiviert immer, versucht intrinsische Motivation anzuregen, also sachbezogene Motivation. Wenn er extrinsisch, also sachfremd vorgeht, dann nutzt er diese Motivation aber immer, um wieder zurückzukommen auf die Lerninhalte, damit sozusagen die Motivation auf Seiten der Schülerinnen und Schüler möglichst hoch ist.
Ich sag mal kurz, das ist das Captivate dann, also um bei den Cs zu bleiben. Das erste war Clarity oder Clarify und das andere ist jetzt Captivate, also Motivierung. Aber ich wollte nur kurz, um
Genau.
das C zu erläutern, genau.
Genau. Genau, die sieben Cs ist ganz gut. Der Einwurf von Ihnen gehen ja zurück auf sieben Begriffe, die mit C beginnen. Clarify, Captivate, Consolidate, Confer.
Wir haben noch Challenge, haben wir noch. Wir haben Care. Und ich glaube, dann haben Sie sie alle genannt. Control haben wir noch.
Control,
Genau.
ganz genau. Diese sieben C-Begriffe und im Deutschen dann eben übersetzt als Klarheit, Motivierung haben wir angesprochen, dann noch Sicherung, Mitwirkung, Klassenführung, haben wir vorhin vergessen, Classroom Management, Fürsorge und Herausforderung. Ich bringe gerne die deutschen Begriffe, weil sie, glaube ich, im deutschen Diskurs für den Schulalltag auch anschlussfähiger sind. Und ich komme nochmal zurück auf diesen Aspekt der Sicherung. Das heißt, dass man, wenn man diesen Unterricht einsetzt, dass ich am Ende der Stunde reflektieren muss, sind denn die Lernziele erreicht worden? Sind die Kompetenzen vermittelt worden? Sind die Lernenden in der Lage, auch das zu zeigen, was sie sollen? Und auch das hilft letztendlich, dass ich bei der Methodenentscheidung und vor allem Umsetzung nicht nur einer bestimmten Methode oder einem bestimmten Medium folge, sondern immer auch nach didaktischen Kriterien versuche zu reflektieren. Ich sage vielleicht nur immer einen Satz zu den anderen Aspekten
Sehr
mit dazu,
gerne, sehr gerne.
Dass wir die noch abschließen. Vierter Punkt ist dann die Mitwirkung, wo es also darum geht, Lernende als Dialog oder Unterricht als dialogischen Prozess zu sehen, dass man eben den Unterricht nicht nur als Einbahnstraße versieht, wo der Lehrer Monolog durchführt, sondern wo die Lernenden in die Aktivität geholt werden, wo sie die Chance haben, mitzuwirken, wo sie die Möglichkeit haben, die eigenen Ideen reinzubringen, wo sie Fragen stellen können, wo die Fragen auch ernst genommen werden, um sozusagen immer im Austausch mit den Lernenden letztendlich an diese Ziele näher herangeführt zu werden. Klassenführung als fünfter Schritt, ganz ein zentrales Unterrichtsqualitätskriterium. Ich glaube, wir haben in einem anderen Podcast ja auch darüber gesprochen, wenn es darum geht, welche Strategien habe ich im Anschluss an Kunin, wie versuche ich die Klasse zu führen, welche Regeln stelle ich auf, wie gelingt mir das Ganze. Das ist in jedem Unterricht wichtig. Und ich würde sogar sagen, je offener der Unterricht ist, desto wichtiger ist auch diese Frage, denn so klarer muss ich agieren, desto transparenter müssen meine Regeln sein und desto konsequenter muss ich auch manchmal sein, wenn irgendein Regelverstoß eintritt. Der Bereich der Fürsorge ist der sechste, also dieses Care. Wenn es vor allem um diese Lehrer-Schüler-Beziehung geht, ist es eine vertrauensvolle Atmosphäre. Werde ich authentisch wahrgenommen? Sind meine Urteile, die ich als Lehrperson fälle, nachvollziehbar und auch gerecht? Fühlen sich Schüler und Schüler wertgesetzt? Wird Angst nicht als Repressionsmittel, als Druck eingesetzt, sondern versuche ich, soweit es geht, Angst zu vermeiden, nur diesen positiven Aspekt der Angst zuzulassen, wenn es an eine Prüfungssituation geht, aber im Kern eben diese Fürsorgecharakter mitdenke. Und der letzte Punkt, Herausforderung, Challenge, über den wir auch schon öfter gesprochen haben, dass es also im Kern beim erfolgreichen Unterricht darum gehen muss, dass diese Aufgaben und diese Ziele, die ich folge, eben nicht zu leicht sind und nicht zu schwer sind. Das hört sich übrigens manchmal auch ganz trivial an, ist es aber gar nicht. Es gibt Studien, die nachweisen, dass 50% dessen, was Kinder in der Schule lernen sollen, bereits können. Weil sich Lehrpersonen gar nicht die Gedanken machen, ja, was können die eigentlich? Sondern die kommen mit ihrer Planung rein und denken so, ja, das macht man halt jetzt mal, steht im Schulbuch oder steht im Lehrplan und das ziehe ich mal durch. Und unterschätzen dabei häufig auch das, was Lernende bereits mitbringen. Und wenn ich diese Herausforderung ernst nehme, dann ist es ein zentraler Schritt zu sagen, naja, wo stehen denn eigentlich meine Lernenden? Und was ist dann dafür die richtige Methode? Was ist dafür das richtige Medium? Und was muss ich beim Einsatz dieser Methoden und Medien bedenken, dass dieser Lernprozess nicht zu leicht wird, aber auch nicht zu schwer wird, sondern eben im Bereich der Herausforderung sich bewegt und dann ist der größte Lerneffekt garantiert.
Das ist auch eine Frage, die ich Ihnen schon ein paar Mal gestellt habe. Was sagen Sie denn jetzt Lehrkräften, die auf all das, was Sie ausführen, reagieren? Boah, das ist ganz schön viel. Das ist ziemlich viel verlangt von mir. Wenn ich jetzt nicht nur methodisch guten Unterricht vorbereiten soll, soll ich immer noch diese 7C im Kopf haben. Wie soll ich denn das alles schaffen? Was antworten Sie denen?
Also, eine schöne empirische, einfache Antwort ist ja zunächst mal, dass all das, was wir hier besprechen und was sozusagen aus der Forschung sichtbar geworden ist, bereits 50% der Lehrpersonen erfolgreich umsetzen. Wenn Sie sich an die erste Folge erinnern, als wir über diesen Umschlagpunkt der Effektstärken gesprochen haben und markiert haben 0,4 als die Effektstärke, die für uns das Zentrale ist, dann haben wir uns am Durchschnitt orientiert. Das heißt, 50% dessen, was draußen im Schulalltag passiert, berücksichtigt genau diese Aspekte. Und insofern die Antwort auf diese Bedenken, ich kann die nachvollziehen, aber zunächst mal ist, schauen Sie bitte in Ihre Schule hinein. Sprechen Sie sich mit Kollegen und Kollegen aus. Sie werden immer welche finden, die bereits in dieser Art und Weise zum Denken in der Lage sind. Lassen Sie sich davon inspirieren, kooperieren Sie mit diesen Lehrpersonen und nutzen Sie die gemeinsame Professionalität, die Sie vorfinden, um gemeinsam auch einen Schritt vorwärts zu kommen. Und das, glaube ich, ist aus empirischer Sicht immer schöne Erleichterung an der Stelle. Das ist jetzt keine Überforderung der Schullandschaft. Es ist auch kein zu hohe Anforderung an Lehrpersonen, sondern es ist orientiert an dem, was vor Ort passiert. Ich glaube, ein entscheidender Schritt wird immer sein, dass wir Lehrpersonen vor Ort nicht mehr Zeit brauchen, sondern wir müssen manchmal kritisch mit unserer Zeit reflektieren. Ich glaube, wir tun vieles, was für den Unterricht und für Lernerfolg wenig bringt. Manchmal werden wir auch da reingezwungen von staatlicher Seite und da ist gut, wenn wir Freiräume bekommen. Und wir sollten viel stärker auf das fokussieren, wovon wir wirklich wissen, dass es einen positiven Effekt auf die Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern hat.
Stärker auf das fokussieren, von dem wir wissen, dass es wirkt, und stärker die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen nutzen. Das war Hetti Kompakt, was wirklich wirkt im Unterricht, Teil 7 des Podcasts zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Viada. Vielen Dank, Herr Zierer.
Vielen Dank, Herr Werder.